Dann habe ich mir gedacht, was wäre für heute nochmal so als Nachbrenner für diese Zeit ganz gut. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder feststelle, dass gerade in so Zeiten ich von Leuten mitkriege, dass sie entweder krank werden oder dass irgendwelche Sachen in ihrem Leben passieren, dass, ja, wie man das so auf Kanaanäisch sagt, dass Anfechtungen kommen. Und jetzt habe ich mich kürzlich mit Uti unterhalten. Uti macht mit den Abenteurern, also mit der ältesten Kindergottesdienstgruppe, macht sie zurzeit das Vaterunser durch. Und da kommt unter anderem diese Bitte vor: und führe uns nicht in Versuchung. Und da haben wir uns darüber unterhalten, ja, führt uns jetzt Gott in Versuchung oder wie ist das? Und ich möchte jetzt nicht über die Versuchung predigen, aber es ist schon so, dass wir manchmal in Situationen reinkommen, wo wir versucht werden oder wo es schwierig wird, wo unser Glaube herausgefordert wird. Und ob es dann um Gott hineinführt oder jemand anders oder wie auch immer, da könnte man nochmal eine extra Lehre drüber machen, das werde ich heute nicht tun. Aber mir war es wichtig, dass wir von unserer Seite aus einfach schon mal ein bisschen, jedenfalls in einem Bereich, vorbereitet sind. Ich denke, dass es für solche Zeiten ganz gut ist, wenn wir uns persönlich durch Gebet, durch Gemeinschaft mit Gott schützen, dass wir einfach dranbleiben, dass wir Gemeinschaft mit Gott suchen. Aber es ist nun mal auch so, und ich weiß nicht, ob das jetzt der Alex so bestätigen würde, aber ich gehe mal davon aus, wo gekämpft wird, da passiert auch mal was. So, das heißt, wenn irgendwas ist, wo wir sagen, da hat uns jetzt irgendwie der Feind erwischt oder so, das ist nie das, was wir uns suchen, aber das ist einfach was, was im Kampf passiert. So, da brauchen wir uns jetzt also auch nicht zu wundern. Im Gegenteil, wenn bei uns alles glatt läuft, dann wenn wir den Eindruck haben, irgendwie wir sind vollkommen von dieser Welt abgehoben und keinerlei Anfechtungen in unserem Leben, dann sollten wir uns fragen, ob wir wirklich im Kampfgeschehen dabei sind. Oder ob wir irgendwie in der, wie sagt man das, wenn man hinten hockt, also jedenfalls hinten im Hinterland, keine Ahnung, dass man da eben sitzt und die anderen anfeuert, so wie beim Fußball. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wenn wir in diesen Kampf einsteigen, dann wird es was sein, was uns fordert und wo wir womöglich vielleicht auch ein bisschen was abbekommen. Jetzt sagst du vielleicht, ja Wolfgang, das ist jetzt für mich nicht motivierend. Also wenn ich das weiß, dann halte ich mich da lieber raus, bevor da irgendwas passiert. Aber es ist genau das, wo ich sagen würde, wenn es uns wirklich was wert ist, dann sollten wir einfach hergehen und sagen, okay Jesus, so be it. Ich stelle mich unter deinen Schutz und ich vertraue darauf, dass ich geschützt bin. Aber mir ist es wichtig, dass dein Wort hier verkündigt wird. Und deswegen hänge ich mich da rein und stelle mich auch an die Front. Und es gibt eine Front, wo ich immer wieder feststelle, wo wir, wo ich den Eindruck habe, dass wir die ein bisschen vernachlässigen. Eine Front, an der wir nicht so viel kämpfen, wie wir eigentlich sollten. Und jetzt, vielleicht können wir den Beamer kurz umschalten und dann wahrscheinlich auch vorne ein bisschen dunkler machen, dass man da was sieht. Es geht nämlich um den Kampf, der in uns stattfindet, nämlich in unserem Kopf. Kein Signal. Mach mich nicht schwach, doch, da ist es. Wo habe ich jetzt meinen Drücker hingelegt? Da. Genau, der Kampf in meinem Kopf. In unserem Kopf findet ein Kampf statt. Und diesen Kampf müssen wir kämpfen. Es ist wichtig für uns, dass wir verstehen, dass in diesem Schlachtfeld viele Schlachten vorentschieden werden. Und deswegen möchte ich uns dazu ein bisschen was sagen. Vielleicht kennt ihr das, solange man nichts tut. Also, dumme Gedanken hat ja jeder, aber der Weise verschweigt sie, sagt Wilhelm Busch. So, solange ich das bloß denke, ist es ja nicht so schlimm. Hauptsache ist, ich tue es irgendwie nicht. Und ich frage, kann man denken, was man will? Sind die Gedanken wirklich frei? Und wer mich schon mal zu dem Thema gehört hat, der kennt meine Antwort, dass die Gedanken nämlich eben nicht frei sind, sondern dass wir auf unsere Gedanken durchaus Acht geben müssen. Die Bibel sagt dazu, kann jemand auch Feuer unterm Gewand tragen, ohne dass seine Kleider brennen? Wir können nicht ständig mit irgendwelchen Gedanken rumlaufen und erwarten, dass die Gedanken uns nie beeinflussen und dass wir nie irgendwie von diesen Gedanken dazu gebracht werden, Dinge eben auch in die Tat umzusetzen. So, es gibt zwei Ziele für unser Leben und die stehen in Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Fülle haben. So, das sind die zwei Ziele für dein Leben. Gott hat ein Ziel für dein Leben, nämlich Leben und Fülle oder volles Genüge, wie es manche Übersetzungen sagen. Und der Teufel hat auch ein Ziel. Der Teufel hat auch ein Ziel für dein Leben, nämlich zu stehlen, zu schlachten, zu vernichten. Und dieser Kampf, der findet statt. Der findet um jeden von uns statt. Der findet auch um jeden statt, der noch nicht zu Gottes Reich gehört. Und dabei ist wichtig die Schaltzentrale. Und das ist klar, wer die Kontrolle über diese Schaltzentrale hat, der hat die Kontrolle über mein Leben und der entscheidet letztendlich, welcher dieser Pläne umgesetzt wird. Jakobus 1, 14 und 15 sagt, jeder wird von seiner eigenen Begierde, die ihn lockt und fängt, in Versuchung geführt. Und wenn die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt, ist die Sünde reif geworden, bringt sie Tod hervor. Was uns Jakobus hier sagt, ist, wir können natürlich sagen, ja, wir werden da vom Feind versucht und was wir sehen, der Feind macht da dieses und jenes mit uns. Das Problem ist aber, dass der Jakobus sagt, jeder wird von seiner eigenen Begierde versucht oder in Versuchung geführt. So, das heißt, dass wir jedenfalls zu einem großen Teil dafür selbst verantwortlich sind, was in unserem Kopf passiert, was in unserem Herzen passiert, wie sehr wir versucht werden, was wir in unserem Leben so zulassen. Also wenn wir merken, dass uns manche Dinge Probleme machen, Jesus sagt, wenn du merkst, dass dein Auge dir Ärgernis verschafft, dann kauf dir eine Sonnenbrille, dann kauf dir eine Augenklappe oder sonst irgendwas. Also Jesus hat da irgendwie ganz radikale Ansichten. Er sagt, reiß es aus und wirf es von dir. Wenn du merkst, dass deine Hand, dein Fuß dich verleitet, dann reiß es aus, wirf es weg. So, das heißt für mich, wenn ich merke, es gibt Dinge in meinem Leben, wo ich merke, ich komme nicht so wirklich damit klar. Wenn ich merke, in meinem Leben sind Dinge, die mir immer wieder Probleme machen und die letztendlich nicht dazu führen, dass Gottes Plan ausgeführt wird, dann sagt Jesus, dann schaff diese Sachen aus deinem Leben weg. So, und das ist eigentlich eine relativ klare Ansage, eine relativ einfache Geschichte. Matthäus 15, 19, da ist es, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, die dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung führen. So, Jesus sagt hier, die kommen aus dem Herzen. Wir würden jetzt sagen, ja, das hat der Teufel gesagt oder so. Vielleicht kennt ihr das auch, da ist irgend so ein Mörder irgendwie gefangen worden, der ganz schreckliche Taten verübt hat und dann fragt man ihn und dann sagt er, ja, das hat der Teufel mir eingeflüstert. Das kann auch sein, sowas kann schon mal auch passieren, aber typischerweise funktioniert das anders, nämlich ich habe entsprechende Gedanken, sagt Jesus, aus dem Herzen kommen diese Gedanken und diese Gedanken, die werden dann zu Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und so weiter und so fort. Und deswegen ist wichtig, dass wir auf uns selber aufpassen und dass wir uns selber im Blick haben und auch im Griff haben. So, der Mensch, der besteht aus, also nicht 80% Wasser oder keine Ahnung, sondern was sind die Bestandteile vom Menschen? Wisst ihr hoffentlich alle. Genau, Körper, Geist und Seele oder Körper, Seele und Geist. Und die Gefühle gehören zur Seele, oder? Würdet ihr da mit mir eins sein? Okay, was würde er sagen, wo gehört der Verstand dazu? Der Verstand und unsere Gedanken gehören auch zur Seele. Das könnte man jetzt glauben oder nicht. Aber Jesus sagt, die Gedanken kommen aus dem Herzen. Und unser Herz ist nicht unser Geist, sondern unser Herz. Wir würden sagen, im Herzen, also das ist bei uns so, wenn ich verliebt bin oder so, dann sage ich irgendwie, mit meinem Herzen ist irgendwas. Versteht ihr? So, da kommen die Gefühle raus, aus dem Herzen. Aber Jesus sagt, aus dem Herzen kommen auch die Gedanken. So, die Gedanken gehören offensichtlich zur Seele. Seele ist das, also ich sage immer gerne, Seele ist der nicht stoffliche Teil des Menschen, der natürlich ist. So, jeder von uns kommt auf die Welt mit einem Körper, oder? Und jeder von uns kommt auf die Welt mit einer Seele. Was ist mit dem Geist? Die Bibel sagt, der Geist ist tot am Anfang. So, und Gott gibt seinen Geist in uns, da wird unser Geist lebendig und damit können wir überhaupt mit Gott in Verbindung treten. Aber alles, was wir von Geburt an haben, nämlich Gefühl, Wille und Verstand, das hat jedes Kind, wenn es auf diese Welt kommt, jeder Mensch, egal ob er gläubig ist oder nicht, das gehört alles zur Seele. Und in dieser Seele, in diesem Verstand, in diesem Denken, in diesem Herzen, da findet eben dieser Kampf statt. Das ist zunächst mal, wenn wir so chronologisch herkommen, ist der Kampf um die Bekehrung. Ich weiß nicht, ob ihr das bei euch so empfunden habt, aber dieser Kampf um die Bekehrung ist bei den meisten Menschen irgendwie da. Entweder in den Menschen oder durch irgendwelche Umstände, dass da, was weiß ich, für Sachen schief gehen, dass plötzlich, wenn jemand kurz davor ist, sich zu entscheiden, ganz viele Dinge schief gehen und irgendwie ganz, ganz seltsam laufen. Und das wird hoffentlich auch diese Woche so sein, weil das für mich dann heißt, dann ist irgendwas richtig, dann ist irgendwas auf einem guten Weg. Wenn der Teufel da nichts verhindern muss, dann ist irgendwie schlecht. Dann manche von euch kennen das bei der Taufe. Dann hast du dich dazu entschieden, dich taufen zu lassen. Und dann geht's plötzlich los. dann bist du nicht mehr sicher, ob das richtig ist. Dann kommen die Verwandten, dann kommt der Pfarrer. Also bei mir war es der Pfarrer zum Beispiel, dem vorher relativ egal war, dass ich in die Freikirche gegangen bin. Aber als ich ihm dann gesagt habe, ich möchte mich taufen lassen, da ist plötzlich sein Kampfesgeist erwacht und er hat gemeint, er muss mich davon abhalten. Wer auch immer das jetzt ist, aber wir stellen das immer wieder fest, wenn Menschen anfangen, diese Schritte zu gehen, auch den Schritt zur Taufe zu gehen, dass dann einfach die Angriffe kommen und dass die Zweifel kommen und dass, ja, und das musst du auch eigentlich nicht und so weiter und so fort. Ich denke, viele von euch kennen das. Bei wichtigen Entscheidungen, dann hast du dich entschieden und dann denkst du, das ist richtig und dann plötzlich, aber vielleicht doch nicht und dann geht's hin und her und hin und her und irgendwie fällt es dir dann vielleicht auch schwer, dich zu entscheiden. Da sind die Menschen natürlich auch ein bisschen verschieden. Und dann gibt's den alltäglichen Kleinkrieg, so mit den Kindern und mit dem Ehepartner und auf der Arbeitsstelle und mit der Familie und was weiß ich was. Und das ist oft auch ein Kampf. Da gibt's Enttäuschungen. Menschen verhalten sich nicht so, wie wir das gern wollten. Wir hätten gern, dass sie sich irgendwie so verhalten, dass sie uns unterstützen, dass sie was auch immer tun. Und dann tun sie das nicht. Und dann sind wir enttäuscht. Das Interessante an diesem Wort Enttäuschung ist, dass da Täuschung drin steckt. Und wenn wir enttäuscht werden, dann heißt es, dass wir diese Täuschung verlieren. Wir hatten vorher gedacht, gell? Aber nachher wissen wir, wie es wirklich ist. Das heißt, wir sind nicht mehr getäuscht, sondern wir wissen, okay, so ist es. Und so gesehen kann Enttäuschung auch was Positives sein, indem uns die Enttäuschung nämlich von falschen Ansichten kuriert. Aber trotzdem, es ist natürlich ein Kampf. Und wir müssen mit diesen Enttäuschungen auch richtig umgehen. Wir müssen aufpassen, dass wir in diesen Enttäuschungen nicht bitter werden und dass es nicht dazu führt, dass wir innerlich verseucht werden. Habe ich jetzt nicht die Zeit, darauf genau einzugehen, aber ich hoffe, dass ihr das schon mal irgendwo gehört habt und das wisst. Verletzungen. Das ist so die nächste Stufe. Da bin ich nicht bloß enttäuscht, sondern der andere, der hat sich, der hat Dinge gesagt, die nicht gut sind, die mich verletzt haben. Also ich bin da ganz gut drin, ich kann das, habe das gelernt, aber das ist natürlich nicht gut. Und wir müssen mit diesen Verletzungen umgehen. Manche Leute haben die Taktik, die schreiben das in ihr goldenes Buch und bewahren das auf und ziehen das dann bei entsprechender Gelegenheit auch wieder raus. Da hast du das und das und das gemacht. Können wir mit Enttäuschungen übrigens auch machen. Und dann sind wir verletzt. Und dann wollen wir auch, dass diese Verletzung bleibt, weil wir das ja dann gegebenenfalls brauchen, wenn es wieder eine Auseinandersetzung gibt mit dem, der uns verletzt hat. Oder dann wird es eben aufgehoben, bis der sich entschuldigt. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir Christen an dem Punkt so viele Fehler machen und dass wir letztendlich eigentlich nicht in diese Freiheit reinkommen, die Gott uns geben möchte und dass wir an diesen Verletzungen festhalten, an der Schuld des anderen festhalten, anstatt uns auf den Weg zu machen, die zu vergeben und damit echte Freiheit zu erleben, die Gott uns schenken möchte. Provokationen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie einfach das funktioniert, wenn man so auf der Straße oder, keine Ahnung, wenn man so Berichte hört, was vor allem, wenn Leute ein bisschen alkoholisiert sind oder auf dem Fußballplatz oder so, wie einfach das geht, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun möchten. Oder vielleicht möchten sie die auch tun, das weiß ich nicht. Menschen zu provozieren. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, ob ihr Menschen seid, die sich leicht provozieren lassen. Aber auch das ist was in unseren Gedanken anfängt. Jemand sagt was oder tut irgendwas und dann fängt es in mir an zu arbeiten und dann kann ich letztendlich nicht mehr anders. Und dann muss ich was auch immer tun. Und das ist meistens keine gute Reaktion. Und da müssen wir kämpfen. Da müssen wir gucken, dass wir rechtzeitig anfangen, den Schalter umzulegen und zu sagen, nee, ich mache bei diesem Spiel nicht mit. Versuchungen. Also, der Feind legt uns irgendwelchen Weg vor und wir wissen, dass es eigentlich nicht richtig ist, aber trotzdem, es sieht irgendwie so verlockend aus. Denkt an Eva, da war diese Frucht und dann plötzlich sieht sie, was sie vorher nicht gesehen hat, nämlich, dass die Frucht gut aussieht und dass sie doch bestimmt gut schmeckt und so. Und ich weiß ja nicht, was du denkst, wie alt diese Welt ist, aber können wir uns mal darauf einigen, dass sie mindestens 6000 Jahre alt ist, dann würde ich mal sagen, hat der Teufel inzwischen 6000 Jahre Erfahrung, mindestens darin, wie man Menschen rumkriegt. Und das ist vermutlich sehr viel mehr, als du hast. Und trotzdem haben wir Gegenwehr. Wir haben Waffen, wir haben was wir benutzen können. Und da möchte ich jetzt den zweiten Teil dieser Predigt noch dazu verwenden. 2. Korinther 10, Vers 4. Kennt ihr den schon auswendig? Dann mache ich nochmal weg, dann können wir zusammen sagen. Ansonsten, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ich habe es in einer anderen Übersetzung auswendig gelernt, aber ich würde euch empfehlen, dass ihr diesen Vers euch zu eigen macht. Es ist nicht besonders wichtig, dass ihr ihn auswendig kennt, aber wenn man ihn auswendig kennt, finde ich, hat es was, weil das einfach eine Wahrheit ist, die mir immer wieder hilft. Die Waffen unseres Kampfes, die sind, und jetzt nicht fleischlich, lasse ich mal aus, aber die sind mächtig. Und es sind nicht fleischliche, oder wir könnten jetzt auch sagen seelische, natürliche Waffen. So, es ist nicht autogenes Training oder ich rede mir die Dinge halt schön oder irgendwie sowas, sondern die sind mächtig und die sind nicht fleischlich. Das heißt, es ist was Geistliches, was da passiert. Und Gott hat uns diese Waffen in die Hand gegeben. Die Waffen unseres Kampfes sind mächtig für Gott. Für die Sache Gottes können wir die einsetzen. Und was machen wir mit diesen Waffen? Wir zerstören Vernünfteleien. Also das sind Dinge, die in unserem Kopf passieren. Irgendwelche Argumentationsweisen, die sich vielleicht in deinem Kopf festgesetzt haben oder in den Köpfen der Menschen um dich her. Jede Erhöhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Alles, was irgendwie sich dagegen erhebt, dass wir Gott erkennen, dass wir mit ihm leben. Und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi oder man kann auch sagen unter den Gehorsam gegenüber Christus. So, das heißt, wir haben die Macht, wir haben die Waffen, um unsere Gedanken in eine Richtung zu bringen, die richtig ist. Wenn du den Eindruck hast, dass deine Gedanken oder Gefühle, ich habe vorher gesagt, es ist beides in der Seele drin, ich habe manchmal den Eindruck, Gefühle, denen stehen wir irgendwie noch hilfloser gegenüber oder denken, dass wir nichts dagegen tun können. Aber ich kann euch sagen, man kann gegen Gefühle sehr wohl, oder was ist Gegengefühle, man kann mit Gefühlen durchaus arbeiten. Man kann Gefühle beeinflussen. Ich möchte es mal erstmal positiv machen. Wenn du in deiner Ehe zum Beispiel an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ja, weißt du, wir lieben uns nicht mehr so wie früher. Jesus sagt mal zu einer Gemeinde, ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und was sagt Jesus? Ja, dann musst du beten, dass die Liebe wieder kommt. Oder du musst dich trennen, weil das hat keinen Sinn, weil Liebe kann man nicht machen. Jetzt wisst ihr, Gott sagt, du sollst lieben. Das ist ein Gebot. Wenn ich jetzt sage, du sollst aufstehen, kannst du das machen oder nicht? Deine Entscheidung. Du kannst aufstehen. Also außer du bist gelähmt, aber das ist niemand hier. Wenn ich zu dir sage, du sollst lieben, dann sagst du ja, Wolfgang, wie soll ich das machen? Ich kann dich doch nicht machen. Aber Gott verlangt das genau von uns. Das heißt, wir müssen Liebe irgendwie machen können. Ist jetzt ganz gefährlich, was ich sage, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich da sage. So, wenn du feststellst, dass die Liebe zu deinem Ehepartner nachgelassen hat, dann machst du genau dasselbe, was Jesus zu der Gemeinde sagt in Ephesus, bei der die Liebe erkaltet ist, nämlich tue die ersten Werke. So, was sind die ersten Werke bezüglich deiner Beziehung? Erinnert ihr euch noch dunkel? Vor Jahrhunderten. Was habt ihr da gemacht? 5 Minuten. Okay. Jeden Morgen um 7:30 telefoniert. Meine höchste Telefonrechnung war, glaube ich, damals mal 150 Mark. Kriegen manche auch höher hin, das weiß ich, aber ich habe das auch gemacht. Was noch? Du bist gelaufen, gegangen, gejoggt, um deine Liebste zu sehen. Heute sagt mir, ich habe gerade kein Auto, ich kann nicht kommen. Gekocht? Sehr gut. Habe ich auch mal probiert. Ich habe mich an Moussaka versucht. Meine Frau hat gesagt, sie sieht, dass ich mir viel Mühe gegeben habe. Hat trotzdem funktioniert. Aber Leute, hat niemand den Thomas Kaspar unterstützt? Niemand Blumen verschenkt? Liebesbriefe geschrieben? Nee. Seid ihr alle schon SMS-Generation oder wie? Manche verschenken sogar Brillanten. Also ich bin froh, meine Frau steht überhaupt nicht da drauf. Spart mir viel Geld. Meine Frau möchte in harter Währung bezahlt werden. Und das ist in dem Fall nicht Diamant, sondern Zeit. Sehr viel schwieriger, finde ich, als kurz was zu kaufen. Aber versteht ihr, tu die ersten Werke. So, wenn du wieder anfängst, deinem Ehepartner zu sagen, was du an ihm gut findest. Oder habt ihr in der ersten Zeit, als ihr verliebt wart, dem anderen immer gesagt, was er falsch macht. Das waren, glaube ich, die Beziehungen, die nachher nicht zustande gekommen sind. Also, wir sagen dem anderen, was wir gut an ihm finden. Wir schreiben Liebesbriefe, wir telefonieren, wir verschenken Blumen, wir machen irgendwas, um den anderen eine Freude zu machen. Und wenn du merkst, dass deine Gefühle, deine Liebe kälter geworden sind, dann empfehle ich dir, tu was dagegen und fach diese Gefühle wieder an, indem du die ersten Werke tust, indem du Dinge tust, die diese Liebe verstärken. Und genauso ist es hier auch. Wir haben Waffen und wir können mit diesen Waffen was erreichen. Wir können unsere Gefühle beeinflussen, wir können unsere Gedanken beeinflussen. Die Waffen unseres Kampfes sind nicht, ich lasse es ein paar Sachen aus. Die Waffen unseres Kampfes sind mächtig für Gott und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also das heißt, wir bringen unsere Gefühle, unsere Gedanken dazu, das zu tun, was Jesus will. Jetzt könnt ihr sagen, aber das funktioniert nicht. Da steht's. Also entweder wir glauben, was in der Bibel steht, oder wir lassen es bleiben. Aber ich bin der festen Überzeugung und ich habe das erfahren bei mir, dass es funktioniert. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist, aber es funktioniert. So, die Waffenrüstung, die kennt ihr hoffentlich auch alle. Epheser 6, 13 bis 17. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Seid also bereit, legt die Wahrheit als Gürtel um und die Gerechtigkeit als Panzer an. Bekleidet euch an den Füßen mit der Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Vor allem haltet das Vertrauen auf Gott als Schild vor euch, mit dem ihr alle Brandpfeile des Satans abfangen könnt. Die Gewissheit eurer Rettung sei euer Helm und das Wort Gottes das Schwert, das der Geist gibt. Und jetzt möchte ich euch ein paar von diesen Rüstungsteilen so ein bisschen zeigen. Also Paulus spricht ja von römischen Soldaten. Ich glaube, der Alex hat kürzlich auch was über Rüstung und Ausrüstung und sowas gemacht. Seine Ausrüstung war, glaube ich, ein bisschen moderner, wie das, was ich euch jetzt zeige. Also das ist dieser Gürtel. Und Paulus sagt, es ist die Wahrheit. So, das heißt für uns, wir müssen wahrhaftig sein. Wenn du nicht willst, dass du in Probleme kommst, wenn du nicht willst, dass deine Gedanken irgendwie angreifbar sind, dann leb in der Wahrheit. Es ist total entspannend, nicht Angst zu haben, dass irgendeine Lüge aufgedeckt wird. Oder? Kennst du das, wenn du mit einer Lüge lebst und immer Angst haben musst, das kommt irgendwann raus. Und das tut deiner Seele nicht gut, das tut deinen Gefühlen, deinen Gedanken nicht gut. Und andererseits, da möchte ich jetzt weniger dazu sagen, es gibt eine objektive Wahrheit, Jesus und die Bibel. Das sind einfach Dinge, die wir auch wissen dürfen. Diesen Gürtel der Wahrheit dürfen wir anziehen und den mit uns tragen. Der Brustpanzer. Der Brustpanzer ist die Gerechtigkeit. Da könnte man auch noch was sagen. Der Brustpanzer, der besteht hier, ist von innen gezeigt, diese Rüstung aus Metallplatten und Lederbändern. Damit ist die Rüstung, man kann das auch als Kettenhemd machen, ist im Prinzip das gleiche Prinzip. Du hast auf der einen Seite was Hartes, Unbewegliches, auf der anderen Seite was Bewegliches. Und damit ist die Gerechtigkeit gemeint, die auf der einen Seite Gott uns schenkt, das ist das Unbewegliche, und auf der anderen Seite die Gerechtigkeit, die wir praktizieren, das ist das Bewegliche. Aber auch das ist, haben wir jetzt nicht die Zeit, das genau anzugucken. Wir sind gerecht gemacht in Jesus, Römer 3, 24. Wenn der Teufel das nächste Mal kommt und dir dieses Heil absprechen will, dann sag, ich bin gerecht gemacht in Jesus. Unsere Gerechtigkeit beruht nicht auf unseren Werken, sondern auf dem Werk Jesu. Habe ich euch schon ganz oft gesagt, erinnere ich bloß jetzt nochmal dran. Wenn du irgendwas getan hast und die Angst hast, dass du deine Gerechtigkeit verloren hast, also deine Berechtigung sozusagen im Himmelreich teilzuhaben, dann erinnere dich daran, dass deine Gerechtigkeit gar nicht auf deinen Werken beruht und du sie deswegen auch nicht durch deine Werke verlieren kannst, sondern die Gerechtigkeit beruht auf dem Werk Jesu. Und dieses Werk Jesu ist gültig für alle Ewigkeit. Okay. Stiefel. Also ich möchte solche Stiefel nicht tragen, sie sehen irgendwie ziemlich unbequem aus, aber die Stiefel waren berühmt für die Römer. Der römische Stiefel, das seht ihr unten, der hatte so Nägel drin. Ich weiß zwar nicht, wie man da auf Stein gehen konnte, stelle mir relativ schwierig vor, aber diese Stiefel, die waren einer der Erfolgsgaranten für die römische Armee. Und Paulus spricht davon, dass es die Bereitschaft ist, für das Evangelium einzutreten. Ich habe das schon ganz oft gesagt und möchte es einfach nochmal uns in Erinnerung rufen. Unsere Bereitschaft, fürs Evangelium einzutreten, ist wie so ein Wanderschuh. Und wenn ich Wanderschuhe anziehe, oder bei uns geht es weniger, also wir ziehen diese Schuhe jetzt an, wenn wir zum Cachen gehen. Da geht es manchmal ins Gelände und da ist ganz gut, wenn man keine Sandalen anhat, sondern festes Schuhwerk. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr auf eine Wanderung geht und ihr zieht eure Wanderschuhe an oder was weiß ich, wenn es aufs Ranger Camp geht oder so und ihr zieht die Schuhe an oder ihr zieht die Gummistiefel an oder was weiß ich. Oder auf der anderen Seite, ihr zieht die Pantoffel an. Dann beeinflusst das, was ihr an den Füßen habt, eure innere Haltung, oder? Und das ist genau das, was Paulus meint. Wenn wir bereit sind, fürs Evangelium einzutreten, dann ist unsere innere Haltung eine andere, als wenn wir unsere Puschen anhaben daheim oder unsere in Socken rumlaufen. Wir haben einen Auftrag. Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass dieser Auftrag noch gilt. Und wir haben eine gute Botschaft, nämlich, dass Gott mit uns Frieden schließen will. Und für diese Botschaft brauchen wir uns nicht zu schämen. Wir versuchen den Leuten keinen Staubsauger anzudrehen. Ich hoffe, dass kein Staubsaugervertreter da ist. Also das ist an sich auch nichts Schlimmes, aber so, das ist für mich so der Inbegriff. Irgendwelche Leute kommen an die Tür, wollen dir irgendwas andrehen oder rufen mich an. Wir wollen ihnen was schenken. Sage ich, vielen Dank. Auf Wiederhören. Wir wollen den Leuten nichts andrehen. Wir kommen nicht mit irgendwelchen falschen Versprechungen, sondern wir machen ihnen einfach Gottes gutes Angebot. Das Schild heißt übrigens der Schild, weil das Schild steht auf der Straße. Aber wieder anderes Thema. Der Schild ist der Glaube. Also, dieser Schild, der ist dazu da, sagt Paulus, Brandpfeile abzuwehren. Und jetzt möchte ich euch mal bitten, euch nachzudenken, so wie ein Brandpfeil funktioniert. Winnetou-Filme oder irgendwie sowas. Brandpfeile sind nicht deswegen gefährlich, weil die dich treffen und dich umbringen. Brandpfeile sind deswegen gefährlich, weil sie in Brand legen. Das Gefährliche am Brandpfeil ist also nicht die Spitze, die dich irgendwie verletzt oder so, sondern das Gefährliche am Brandpfeil ist, wenn dieser Brandpfeil irgendwo hinfliegt und dort einen Brand auslöst. Und deswegen spricht Paulus davon, mit diesem Schild die Brandpfeile auszulöschen. Also der Treffer selbst ist nicht das Problem, sondern wir müssen die Lügen auslöschen, die der Feind auf uns schießt. Also, da schießt der Feind so einen Brandpfeil ab. Und der Brandpfeil ist vielleicht noch nicht mal so schlimm. Der sagt bloß, dein Vater hat immer gesagt, aus dir wird nie was. Und du lässt diesen Pfeil stecken und der brennt. Oder vielleicht auch irgendeine Verletzung, die da ist, irgendeine Enttäuschung, die da ist, sonst irgendwas. Und dieser Pfeil steckt und fängt an zu brennen und wird ein Brand und frisst um sich. Und wenn wir dagegen nichts machen, dann haben wir ein echtes Problem, weil dann steht irgendwann unser Planwagen, unser Blockhaus oder was auch immer du dir jetzt da gerade vorstellst, in Flammen. Und dann ist es richtig schwierig. Zu löschen ist am Anfang relativ einfach oder einfach diesen Brandpfeil rauszuziehen und den auszutreten oder den eben mit dem Schild auch gleich abzuwehren. Aber wenn es erstmal angefangen hat zu brennen, ist es sehr viel schwieriger und bleibt ein sehr viel größerer Schaden zurück, als wenn man sofort irgendwas dazu tut. So, den letzten Punkt, den werden wir uns gleich noch anschauen. Das Schwert. Einmal wird davon gesagt, es ist das Wort Gottes, beziehungsweise das Wort des Geistes. Können wir nachher nochmal zurückgehen. Möchte jetzt auch nicht so ins Detail gehen, aber das Wort Gottes, die Bibel, wird durch den Heiligen Geist lebendig. Ich denke, die meisten von uns haben diese Erfahrung gemacht, dass die Bibel zu lesen einfach so manchmal einfach schwierig ist und man nicht so wirklich was versteht. Aber durch den Geist Gottes verstehen wir allmählich, was damit gemeint ist. Und wir müssen das Wort Gottes bereit haben. So, manche sagen, ich habe mein Schwert dabei. Ich habe gestern ein Schwert geschenkt. Ich war gestern bei den Gideons auf der Regionalkonferenz, mich eingeladen, ein geistliches Wort zu sagen. Und da habe ich zum Schluss eine Bibel geschenkt bekommen. Eine Gideon-Bibel, so eine kleine, mit Goldschnitt. Boah, jetzt habe ich ein tolles Schwert. Aber wisst ihr was, dieses Schwert hilft mir wenig. Wenn der Teufel das nächste Mal kommt und sagt, Wolfgang, du bist ein vollkommener Loser und was weiß ich und schmeißt mir da irgendwelche Brandpfeile entgegen, dann kann ich nicht hergehen und meine neu geschenkte Gideon-Bibel rausziehen, obwohl die Gideon-Bibel da sogar einen Vorteil hat. Die hat nämlich so auf den ersten Seiten so zu bestimmten Themen, so Bibelstellen, da geht es sogar noch einigermaßen. Sondern da muss das Wort Gottes parat sein. Das muss in meinem Herzen sein. Deswegen würde ich euch empfehlen, lernt Bibelstellen auswendig, die für euch wichtig sind. Im Englischen ist das ganz gut formuliert. Im Englischen heißt auswendig lernen, memorize oder to learn by heart. To learn by heart, im Herzen lernen, mit dem Herzen lernen. Und wenn es in unserem Herzen drin ist, dann können wir es einsetzen. Und wenn der Teufel das nächste Mal kommt, dann merken wir, dass da irgendwas falsch ist. Und Geistesgaben, ganz wichtig. Auch die Geistesgaben helfen uns, an den Punkten zu merken, wenn da irgendwas schief geht. So, jetzt möchte ich euch noch ein paar Beispiele für Lügen zum Schluss zeigen und was man dagegen machen kann. Eine beliebte Lüge. Gott will mir etwas vorenthalten. Kennt ihr das? Gott meint es nicht wirklich gut mit mir. Das ist eigentlich die erste Lüge im Garten Eden. Ihr werdet überhaupt nicht sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, an dem ihr davon essen werdet, werdet ihr sein wie Gott. Gott will euch was vorenthalten. Die Wahrheit ist, Gott gebt mir volles Genüge. Johannes 10, Vers 10, haben wir vorher schon hier gehabt. Und Gott hegt über mich Gedanken des Friedens. Jesaja 29, 11, kennt ihr hoffentlich auch auswendig. Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Heils oder des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, Hoffnung und Zukunft. Andere Lüge, Gott wird mich im Stich lassen. Sagst du, nee, ist bei mir überhaupt nicht so. Nicht für jeden passen alle Lügen, aber ich muss euch sagen, ich habe diese Lüge lange geglaubt. Ich habe mir immer gedacht, wenn ich mich auf ein Glaubenswagnis einlasse und da nicht genug gehört habe und nicht aufgepasst habe, was Gott wirklich will und ich Dinge tue, die Gott eigentlich nicht von mir wollte, dann wird Gott mich hängen lassen. Die Wahrheit ist, Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Selbst wenn deine Eltern sich falsch verhalten würden oder sich falsch verhalten haben oder sich falsch verhalten werden, Gott wird es nicht tun. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Das ist die Wahrheit. Und wenn der Feind dir versucht, was anderes einzureden, dann erinnere ich daran, was in 2. Timotheus 2,13 oder in Psalm 27, Vers 10 steht. Noch eine Lüge. Ich kann das nicht. Sagst du, aber Wolfgang, das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Ich kann nicht fliegen. Stimmt, gebe ich zu. Solltest du auch nicht versuchen. Also aufs Münster zu gehen und zu sagen, ich kann das. Der Wolfgang hat gesagt, das ist eine Lüge, ich kann das nicht. Also ich springe jetzt auf den Münster und ich fliege runter. Mach das nicht. Also. Aber damit meine ich nicht solche Sachen, sondern ich meine damit solche Sachen wie, ich kann meinen Nachbarn nicht einladen. Ich kann meinem Arbeitskollegen nichts von Jesus erzählen. Ich kann meinem Chef nicht sagen, dass ich gläubig bin und dass er deswegen keine Angst haben muss, dass ich was klaue im Betrieb oder was auch immer das sein mag. Oder ich kann dem nicht vergeben. Du hast von diesen ersten Werken gesprochen. Ich kann das nicht. Wenn du meinen Ehepartner kennen würdest, dann würdest du auch sagen, dass das nicht geht. Das kann ich einfach nicht. Solche Sachen meine ich damit. Und das ist was, was ich mir verbiete und was ich meinen Kindern verboten habe, zu sagen, ich kann das nicht. Erlaubte Sätze sind, ich habe keine Lust, das ist mir zu schwierig, das ist zu anstrengend, das kann ich mir nicht vorstellen, irgend sowas in der Art. Sowas können wir sagen, und das auch ehrlich, zu sagen, ich kann das nicht, ist nicht richtig, weil das Wort Gottes sagt, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Philipper 4, Vers 1. Wie gesagt, nicht vom Münster springen, das ist damit nicht gemeint, aber ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Oder nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu denen des neuen Bundes. Das heißt, alles, was für der neue Bund, für das Evangelium, für dieses Leben mit Gott nötig ist, das hat uns Gott geschenkt. Nicht, dass wir das selber könnten, sondern das ist was, was Gott für uns bereithält. Und ich glaube, das ist das Letzte, genau. Ich bin nichts wert. Kennt ihr die Lüge auch? Manche kennen die richtig gut. Aber die halten die für Wahrheit. Ich bin nichts wert. Ich kann nichts. Ich bin, niemand mag mich. So dieses Charlie Brown Syndrom kennt ihr vielleicht. So, ich bin nichts wert. Und das ist vielleicht was, was dir vielleicht von deinen Eltern eingeimpft worden ist. So, du bist nichts wert, du taugst nichts, du hast uns das Leben versaut. Wegen dir ist irgendwie alles anders gekommen oder was weiß ich. Die Tatsache ist, dass Gott ganz anders über dich denkt. Die Wahrheit ist, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Für die anderen oder für die ganze Welt. Auch für dich ganz persönlich. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, sagt Gott. Jesaja 43, 4. Könnt ihr im Zusammenhang ja dann auch nochmal nachlesen, was da genau steht. Aber wir sind in Gottes Augen wertgeachtet. Weißt du, was wertgeachtet heißt? Wertgeachtet heißt, ich schätze den Wert dessen, was ich wert achte. Oder? Und Gott achtet uns wert. Er hält uns für wertvoll. Er hält uns für so wertvoll, dass er bereit war, seinen eigenen Sohn für uns zu geben. Und er hat uns lieb. Warum hat er uns lieb? Weil wir so gut sind. Weil wir so brav sind. Weil wir so hübsch sind. Nein, er hat uns lieb, weil er sich uns ausgesucht hat. Weil er gesagt hat, ich hab dich lieb, einfach weil du du bist. Weil du mein Geschöpf bist. So, Zusammenfassung. Wie können wir vorbeugen? Kenne die Wahrheit, lies die Bibel, lern das auswendig, präg dir ein, was Gott in den einzelnen Lebenssituationen denkt und über dich denkt. Genau, lies die Bibel, kenne Gottes Stimme, trainiere dich darauf rauszukriegen, was kommt von Gott, was kommt vom Teufel, was kommt von mir selber. Das ist was, da kann man auch Hilfestellung geben, aber das lernt man vor allem, die Bibel spricht davon, durch den steten Gebrauch geübte Sinne zu haben. Du wirst mit der Zeit mitkriegen, jetzt habe ich gedacht, es war Gott, aber es war nicht Gott. Dann merkt ihr das und merkt mit der Zeit, wie Gottes Stimme klingt und wie das ist. Lebe in Gemeinschaft. Es ist für mich total wichtig zu wissen, das sind Leute da, die sind um mich rum, mit denen kann ich reden, mit denen kann ich mein Leben teilen. Die sehen manchmal auch, was los ist. Und deswegen immer meine Ermutigung, wenn du noch nicht in einer kleinen Gruppe bist in unserer Gemeinde, dann such dir eine, such einen Hauskreis. Wenn wir nicht genügend Hauskreise haben, weil die irgendwie alle zu groß sind, dann gründen wir neue. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen kannst, wenn du im Alter etwas fortgeschritten bist, komm zu mir. Wenn du ein bisschen jünger bist, dann komm zum Uli oder zum Marco. Dann können die euch da weiter vermitteln. Oder zum Martin, der weiß, da denke ich auch Bescheid. Frage um Rat, Das geht vor allem an die Leute, die zwei verschiedene Chromosomen neben den 22 haben, also an die Männer. Wir dürfen auch mal am Rat fragen, wir dürfen mal fragen, du, was denkst du in dieser Situation? Auch sowas kann ganz hilfreich sein. Und sei wachsam, pass auf, was da passiert. Oh, ich habe noch einen. Meide die Gefahr, genau, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Reiß das Auge raus. Und genau. So, jetzt habe ich euch ganz, ganz schnell ein paar Dinge um die Ohren gehauen und ihr habt das jetzt auch alles verstanden und wisst es. Aber das Wichtige ist nicht, dass ihr das jetzt gehört habt und dass ihr das mitgeschrieben habt oder auch nicht, sondern das Wichtige ist, dass wir das umsetzen, dass wir es praktizieren. Gerade für diese Woche, die jetzt vor uns liegt, dass wir gucken, dass wir nicht so dünnfällig sind. Denkt an die Schuhe. Wenn du eine dicke Sohle unter deinen Füßen hast, dann und du gehst über irgend so einen Kiesweg und das sind spitze Steine, dann bist du nicht so empfindlich. Und so ist es mit uns auch. Wenn wir wirklich interessiert sind, das Reich Gottes voranzubringen, dann müssen wir nicht wegen jeder Sache, die irgendwie nicht so gut gelaufen ist, immer gleich eingeschnappt sein oder sonst irgendwie ein bisschen echauffiert oder so, sondern wir können über die Dinge einfach hinweggehen und sagen, oh, ich habe gute Schuhe an. Wenn der Teufel wieder kommt mit irgendeiner Lüge, halt ihm Schild des Glaubens entgegen, halt ihm die Wahrheit entgegen, lösch das aus. Guck, dass du fit bist für diese Tage. Dass du einfach Gottes Angesicht suchst. Und das geht im Übrigen auch ganz gut mit dieser Liste. Als zusätzliche Zeit. Genau. Ich bete noch und dann haben wir noch ein paar Dinge bekannt zu geben, auch für die Evangelisation. Und genau, dann schließen wir diesen Gottesdienst ab. Vater, ich danke dir, dass du uns Waffen gegeben hast. Ich danke hier, Herr, dass diese Waffen mächtig sind, dass sie nicht menschlich sind, dass sie nicht wirkungslos sind, sondern dass wir wirklich Einfluss haben. Danke, Herr, dass wir herrschen können über unsere Gedanken, über unsere Gefühle und dass wir einfach mit dir vorwärts gehen können und unser Leben im Griff haben können. Danke, Herr, dass wir den Anläufen des Teufels nicht hilflos ausgeliefert sind, Herr, sondern dass du uns ausgerüstet hast. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch nicht alleine in diese Welt gestellt hast, Herr, sondern dass wir Geschwister haben dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir von diesem kostbaren Geschenk einfach auch Gebrauch machen, dass wir uns teilhaben lassen an unserem Leben und dass wir es auch zulassen, dass andere uns mal auch den Kopf gerade rücken, wenn wir irgendwie in die falsche Richtung gucken. Und dass wir alle miteinander einfach uns auf dich ausrichten und einfach von dir diese Kraft erwarten und dann auch erleben, Herr, wie du da bist in unserem Leben und wie du uns trägst und führst. Amen.